Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Hallo, hallo.
Du stammst ja aus Münster und lebst jetzt mit deiner Familie in New York, hast aber auch in London gelebt, in Paris.
Ja.
Bist eine echte Weltbürgerin.
Ja, es war ein langer Weg, ne? Durch viele, viele Städte mit vielen Stationen. Münster, dann Wien zum Studium, Berlin in den 80er Jahren zum ersten Mal am Theater des Westens 1984, 85. Und da habe ich immer noch Erinnerungen, hier das Rundfunkhaus ja von damals, das ist ja dasselbe, ja.
Genau, genau. Kaum
die
verändert.
Die Kacheln haben sich ja kaum verändert, ne? Und die sind ja sehr, die haben guten Widerstand gegen die Zeit, ne? Und die Witterung. Und ja, dann ging es nach Stuttgart ans Staatstheater, dann geschah es ja dann nach Paris für ein paar Jahre, dann nach London für ein paar Jahre, zurück nach Paris, zurück nach Berlin und dann wieder London und dann irgendwann New York ab 1997. Ne? Also da bin ich jetzt schon 16 Jahre in New York.
Und was würdest du sagen, wo ist deine Heimat?
Mein Zuhause ist New York, wo meine Familie ist, meine Kinder. Wir sind da richtig ein normales, schönes, residenzielles Leben. Die Wohnung, die wir uns vor 10 Jahren gekauft haben. Und also da ist unser Leben, unsere Freunde, unser tägliches Leben, Schulen und so weiter. Meine Kinder sind New Yorker. Heimat in dem Sinne, ich komme schon also aus Deutschland. Das ist schon so ein heimatliches Gefühl. Mehr vielleicht von den früheren Stationen des Lebens, aber auch eigentlich durch die immer wiederkehrenden Tourneen hier in Deutschland bin ich doch sehr gebunden an das Land. Und einfach, das Land kommt mit mir durch die Zeit, durch die Zeiten, durch die Jahrzehnte. Und folgt mir so auf Schritt und Tritt und geht mit mir so Abenteuer ein, musikalische Abenteuer. Also Deutschland ist schon auf jeden Fall so auch so ein Stück zu Hause. Aber auch Europa, Paris. Also wenn ich in Paris bin, habe ich auch so heimatliche Gefühle, muss ich sagen, auch London. Aber ich bin im Herzen doch wirklich, wie du schon vorher sagtest, Weltbürgerin. Also ich bin schon rausgewachsen aus der sehr deutschen Identität und habe mich doch sehr geöffnet, so einer mehr internationalen Identität.
Mhm. Ja. Du selbst hattest, glaube ich, auch eine ganz behütete Kindheit in Münster.
Ja, relativ behütet und auch ein bisschen kleinbürgerlich, ne, in dem Sinne.
Ja, es gab vor allem jetzt im Vergleich. Wenn
ja,
du
es
das
gab
so
viel, aus dem ich ausbrechen musste.
Mhm.
Ja.
Aber du hast schon sehr früh Ballettunterricht gehabt, Klavierspielen gelernt. War dir das so als Kind schon klar, dass du eigentlich in diese Sparte wolltest?
Nee,
oder
nee,
kam das so von außen an dich?
Überhaupt nicht klar. Als Kind habe ich so die normalen kleinen Träume gehabt. Ja,
ja, aber Balletttänzerin
war
doch so.
Balletttänzerin
war
schon mal ein Traum, ja. Also ich war auf jeden Fall von Musik fasziniert. Das war mein bester Freund. Also ich habe empfunden, dass meine Träume, meine Illusionen, meine Reflexionen, dass die einfach sehr leidenschaftlich waren immer. Ne? Und dann als Teenager besonders, wenn dann die ersten Boyfriends dazu kamen und man verliebt war. Also Musik war einfach die Welt, in der wirklich alle Höhen und Tiefen reflektiert waren. Nicht in meinem normalen Leben. Da lief immer alles so unter der Decke ab. So.
Mhm.
Also das wurde alle immer so oben was draufgesetzt, ja, damit man ja nicht zu laut war, ja nicht auffallen sollte, ja nicht aus der Norm fallen sollte.
Und trotzdem hast du in der Rockband gespielt.
Ja, und dann, ich war natürlich ein rebellischer Teenager.
Na klar.
Da gab es eben viel gegen, wo ich mich gegen auflehnen musste und habe das auch gefühlt, dass ich da nicht hineinpasste und dass ich also allergisch war gegen Autorität und alles, was auch Kirche anbetraf und dieses ganze katholische, konservative Hypocrisy, also das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und da war ich also ein schwieriger Teenager, bin überhaupt nicht mit meinen Eltern zurechtgekommen und habe also mit einer Rockband, habe geraucht und habe Party gemacht und rumgebrüllt und Musik gemacht und mich wie eine Wahnsinnige angezogen und war aber trotzdem ganz gut in der Schule. Also die Schule hat mich schon interessiert, weil wir da Literatur studiert haben, Französisch, Biologie, das waren interessante Bereiche. Also da habe ich nicht jetzt auf Punk gemacht, sondern eher wirklich Freidenker.
Und dann nach dem Abi ging's direkt an die Max-Reinhardt-Schule in Wien.
Dann wurde es so langsam klar. Ja. Also während der Schulzeit habe ich ja dann in den Sommermonaten auch immer in den Ferien Kölner Tanzakademie besucht oder Salzburg Sommerakademie, Brecht-Kursus oder Musical-Kursus. Das waren so kleine Sachen, die damals im deutschsprachigen Bereich abliefen, an denen ich interessiert war. Und da wurde mir aber dann gleich immer gesagt, Mensch, mach dein Abi und geh sofort auf die Schauspielschule. Ja, damals gab es ja noch keine Musicalschulen. Das war ja eine Disziplin, die damals gar nicht in den deutschsprachigen Ländern bekannt war. Also Tanzen, Singen und Schauspielern. Also dann auf die Schauspielschule nach Wien, habe dann auch gleich die Aufnahmeprüfung geschafft und dann ging es eigentlich los, ja. Und dann war eigentlich nur 2 Jahre Schauspielschule und dann ging es direkt los, Cats.
Da kam Peter weg und hat dich sozusagen vom Fleck weg engagiert?
Ja, das konnte er ja nicht, obwohl ihm das Theater an der Wien gehörte und er der Intendant war, hat wirklich engagiert, wurde man nur von einem Londoner Team. Gillian Lynn, Trevor Nunn, der Chef der Royal Shakespeare Company, also das war das künstlerische Team. Und Wien war nur die dritte Stadt der Welt, das war also dann ganz am Anfang der Produktion Cats noch. Es war also natürlich angefangen in London, dann New York und dann war Wien. Mhm. Ja, da gibt's natürlich, dann hinterher waren 50 Klonproduktionen weltweit. Aber Wien war damals also noch ganz am Ursprung der Produktion, 2 Jahre nach der Uraufführung in London. Und die kamen also und haben Auditions gemacht und in dem Team auf der Bühne, im Ensemble waren nur höchstens 4, 5 Deutschsprachige. Der Rest musste importiert werden aus England. Ja. Und da war ich also eine der wenigen Deutschsprachigen, die damals noch in dem Team waren. Da waren ein paar super Amerikaner. Die kamen auch aus den Broadway-Produktionen und die wurden also alle wurden importiert damals, die Musical-Darsteller. Und dann ging es gleich nach Berlin. Und dann war aber Helmut Baumann, der mich wirklich wegengagiert hat aus Wien. Und Peter Weck war ja sauer mit ihm, weil er hat also dann 5 Leute aus dem Cats-Cast wegengagiert nach Berlin. Und das war für mich ein Aufwachen damals. Ja, also Wien war ja so eine verbiesterte, konservative Stadt noch damals, Anfang der 80er Jahre. Ich spreche jetzt von 1980 und 81, 82. Und dann ging es nach Berlin, noch mitten natürlich im Kalten Krieg, die Mauer. Berlin, West-Berlin war ja eine Wahnsinnsstadt damals. Da war ja der Bär los nachts, ja. Das Absolut. Nachtleben, die Theaterszene, Peter Stein, die Schaubühne, die Kleinkunstszene, die Malerei, das Nachtleben, das war ja wie ein Aufwachen, ja. In dieser ja sehr relativ hässlichen Stadt, also markiert durch den Krieg noch und durch die Nachkriegszeit, die Plattenbauten. Und das war ja eine unfassbare Stadt, ja. Das war schon eine Wahnsinnszeit. Die hat mich sehr geprägt, auch als Deutsche, in meiner Identität als Künstler, als Deutsche, als Nachkriegsdeutsche. Also man fing wirklich an, so tief nachzudenken über die Situation.
Wo hast du eigentlich den Fall der Mauer miterlebt?
Am Tag der Fall der Mauer war ich mit meinem alten Berliner Freund Jürgen Knieper, der doch die Musik geschrieben hat zum Wim Wenders Film Himmel über Berlin und später die Lindenstraße und so. Und ein unheimlicher Weilkenner, der hat mir doch damals noch die 7 Todsünden beigebracht. Im Keller des Theater des Westens hat er abends gesagt, Ute, lass uns mal spielen bis in die Nacht hinein. Das musst du unbedingt, die 7 Todsünden und diese Lieder und Eisler-Lieder und Tucholsky und so weiter. Und der war also damals mein Pianist und wir haben also Recitals, Klavierabende gegeben in New York. Das war 1989. Wir saßen im New Yorker Taxi und hörten, die Mauer ist gefallen. Und wir haben gesagt, das gibt's doch nicht. Ja, er waschechter Berliner. Ja. An diesem Tag bin ich in New York, sagte er, das gibt es doch nicht.
Unglaublich.
Aber dann 3 Tage später zurück nach Berlin, ich auch. Und natürlich war da noch völlige Enthusiasmusstimmung da. Also ob das 1. Tag oder 3. Tag war, man hat auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall die Zeit wirklich mitbekommen nach dem Fall der Mauer. Also dann direkt am Brandenburger Tor, wo man nur diese kleine Öffnung da durch konnte. Und mein anderer amerikanischer Pianist musste da über den Checkpoint Charlie noch. Mein erstes Konzert in Berlin damals, das war schon im Januar 1990, also ja, und zwar im Berliner Ensemble. Und da hatte ich meinen Ami-Pianisten, der bei Checkpoint Charlie durch musste. Wir haben also einen Weilabend gegeben, also mit anderen Sachen drinne auch, aber auch Weil, französischer Weil, amerikanischer Weil, der durfte ja damals gar nicht aufgeführt werden im Osten. Und haben dann gesessen mit dem Publikum, das war irre Stimmung, und haben einfach dann Publikum, also nach dem Konzert haben wir Publikumsgespräch gemacht, alle auf dem Boden im Schneidersitz und haben einfach nur gequatscht und gesprochen und Gedanken ausgetauscht über die Situation, was wird passieren. Und damals waren ja viele Künstler noch interessiert auch daran, ein alternatives Deutschland zu schaffen, ne? Mit einem einer anderen Regierung. Aber dann kam ja der Helmut Kohl und hat das alles ganz schnell weggeschluckt. Den Osten hat er eingeschluckt. Ja, das ging ja alles damals sehr schnell und viele Künstler waren da nicht für diesen schnellen Prozess. Man weiß ja heute nicht, was das Richtige war. Ist es nun mal so vonstatten gegangen und das war also damals sehr interessant. Ja, da waren so viele Ideen und Schwirrten im Hause und im Kopf herum und man hat also bis in morgens um 2 saßen wir da auf dem Boden und mein Pianist konnte dann nicht mehr zurück über Checkpoint Charlie. Der musste dann die Nacht da in Ost-Berlin bleiben.
Mhm. Du warst 23 Jahre alt. Als du nach Paris gingst, Cabaret.
Ja, und dann ging es richtig los, ne, weil ich dann den französischen Theaterpreis bekam, den
Molière. Ja.
Und dann plötzlich waren die Deutschen ganz heiß auf mich.
Und das muss doch für dich als junges Mädchen ja wirklich überwältigend auch gewesen sein, also über den Titelblättern zu sein.
Ja, völlig überwältigend.
Da musst du völlig, wie hast du das so empfunden? Warst du da überfordert, völlig überrumpelt oder wie kommt man damit eigentlich klar in dem Moment?
Ja, also es war eigentlich immer so, dass wenn ich Ensuite-Produktionen gespielt habe, also 8-mal in der Woche, 2-mal Matinees, dass ich eigentlich nur interessiert war am Überleben in diesen Phasen, weil das ist so anstrengend, das geht dir so ans Herz und an die Seele, so viel zu geben, jeden Tag auf der Bühne und dann natürlich der Körper muss mitmachen, ja. Na gut, ich war damals auch jung, trotzdem die Stimmbänder haben nicht immer mitgemacht, ja. Hab immer so Anfänge von Knoten bekommen bei diesen Ensuite-Produktionen. Ja, und dann kam plötzlich so eine Startum dazu, ja. Weiß ich noch, da war die Premiere in Paris und dann hieß es am nächsten Morgen in allen Pariser Zeitungen, also von Le Monde bis Libération, Une étoile est née. A star is born. 4 Monate später der Molière Award. Und dann also waren auch Journalisten aus aller Welt, aber auch viele, viele Deutsche. Und da war ich völlig überfordert. Dann noch jeden Tag quatschen mit Journalisten 2 Stunden, wo meine Stimme schon so müde war. Und ich dachte nur immer, na gut, das musst du wohl machen, das gehört wohl dazu. Und plötzlich war man dann so ein Produkt und ich war eigentlich Schauspielerin, ja. Also ich war jetzt nicht dran gewöhnt, ein Star zu sein. Mhm. Ging mir nur um meine Arbeit und plötzlich waren dann so Stereotypen, die so kreiert wurden, meiner deutschen Identität. Die Franzosen haben auch unheimlich gerne sofort Stereotypen kreiert, weil als Deutsche, die deutsche Frau damals Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre hatte immer noch so ein, weißt du, Lederstiefel, so eine femme fatale.
Neues Fräuleinwunder wurde ja auch
Frau.
Gesagt. Ne?
Ja, das waren so dann die Deutschen, ne? Ja, ja. Fräuleinwunder, genau, auf den Titelbildern, ja.
War
schwierig. Und dann hatte mich so ein Manager gleich dann aufgeschnappt und angefangen mit mir Geld zu machen.
Der auch dann dein Liebhaber wurde und dein engster Freund? Oder?
Ja, also eine kurze Zeit war er dann nett mit mir, aber dann hat er ganz schnell sich umgedreht, der Lieberberg damals, und hat sich dann furchtbar verhalten, ein furchtbarer Mensch.
Marlene Dietrich hat dich angerufen?
Ja, das war 1989 auch. Das war also nach Cabaret und sie lebte ja damals Avenue de Montaigne in Paris und ist auch nicht mehr aus dem Haus gegangen, aber las alle Zeitungen, ja. Wusste also von meinem Durchbruch in dem Sinne und ich hatte ihr so ein Kärtchen geschickt zu den Zeiten, weil alle sagten, oh, die neue Marlene Dietrich oder die neue Romy Schneider und bla bla bla. Und da habe ich gesagt, ja, also der Wahnsinn, wie die mich da vergleichen. Ich bin noch ein ganz junger Mensch am Anfang meiner Karriere und mich da mit ihnen, große Diva Hollywood vor allen Dingen, ja, zu vergleichen, fand ich sehr übertrieben. Aber war natürlich eine große Ehre und habe ihr einfach mal Hallo gesagt. Und dann hat sie mich doch wirklich gesucht, ja. Und ich war in einem Hotel in Deutschland, in Frankfurt. Sie hat mich gesucht und mich gefunden und hat dann mit mir am Telefon über 2 Stunden gesprochen. Es war eine unglaubliche Konversation. Sie war also frech weg und hat Rilke rezitiert für mich, hat über Deutschland gesprochen, über ihre Tochter Maria Riva, über ihre Traurigkeit und also wirklich, das war ihre Stimme, ja, so mit Berliner Akzent, wenn sie ins Deutsche ging, war Wahnsinn. Ja, ich hätte mir gewünscht, damals älter gewesen zu sein, um wirklich das zu erfassen.
Wenn man so einen Riesenerfolg auf einmal hat, eben, ich komme nochmal drauf, so als junges Mädchen, blutjung, wirklich neu im Geschäft. Ist man da oder warst du da schon selbstbewusst genug, damit wirklich umgehen zu können? Oder hat man dann auch so die leichte Panik, dass man sagt, mein Gott, hoffentlich werde ich jetzt diesen Erwartungen überhaupt gerecht? Was ist das jetzt? Was passiert da?
Ich war sehr, sehr überfordert. Und dann habe ich eine große Tournee gemacht und habe ein Riesenstadion ausverkauft. Ja. Die Frankfurter Alte Oper 15 Mal gespielt, nacheinander. München, Olympiastadion, ja. 15.000, 20.000 Leute mit so einer großen Show, mit Tänzern und Big Band und all dem. Und mir schlotterten die Knie, ja, wie wahnsinnig. Ich wusste gar nicht, warum kommt ich jetzt? Und schauen Sie, ich bin doch gar nicht so was Besonderes, ja. Aber wurde eben zu etwas Besonderem hochstilisiert. Na gut, ein bisschen Talent hatte ich vielleicht und auch viel Kraft, aber sehr überfordert als Künstler, das auszufüllen in dem Sinne, ja. Ich hatte keine Chance, da reinzuwachsen. Aber das damals war interessant, dass ich ja dann schon eigentlich gleichzeitig eine internationale Karriere anfing. Und zwar durch die Plattenproduktionen von Universal Decca in London, die mich durch die Wiederaufnahmen von Kurt Weill, Brecht, Trolsky, Eisler, Berlin, Kabarettlieder zum internationalen Plattenstar machte. Ja, also die Platten wurden verkauft in den Staaten wie warme Semmeln. Das war so eine Wiedergeburt von Kurt Weill 1987. Die deutsche Sprache wurde zum ersten Mal wieder angehört, ja, auf Platten. Es waren ja 6 Platten nacheinander, die folgten mit den 7 Todsünden, 3 Groschenoper und so weiter. Und also nachdem natürlich die deutsche Sprache sehr stigmatisiert gewesen war durch die Nazizeit und dann die 30 Jahre, die folgten, war das so eine Revival dieser Kultur, der Weimarer Kultur. Das war noch bevor dieser Kabarett-Varieté, diese Kabarett-Varieté-Welle sich entfachte. Das ging ja erst los Ende 89, so Ende der 80er Jahre. Das war noch vorher. Und da wurde ich plötzlich zum Protagonist dieser Wiederentdeckung der Weimarzeit weltweit. Und dann haben mich die Deutschen ja etwas niedergemacht. Richtig. Das ging ja erst los mal mit der ersten Welle 1989 und dann kam eine zweite Welle nach dem Blauen Engel 1992. Aber ich hatte ja da schon international Riesenetablissement. Das habe ich dann nicht so tief, Gott sei Dank, mich verletzen lassen, wie es mich verletzen wollte. Es ist nicht gelungen, weil ich schon international eine Karriere hatte. Und dann war eben erstmal das Land Deutschland abgehakt, ne, für eine Zeit lang.
Kannst du dir das eigentlich im Nachhinein erklären? Das war ja eine Peter Zadek-Inszenierung, der Blaue Engel. Ich selbst habe den damals gesehen. Ich fand den trotz aller schlechten Kritiken, fand den grandios.
Ich fand es eigentlich auch köstlich, ja. Und wir haben den ja auch in dieselbe Produktion in Hamburg aufgeführt, am Schauspielhaus. Und er hat super Kritiken bekommen. Das war hier Katastrophe, weil in Berlin erstmal Zadek ist 2 Wochen vor der Premiere abgehauen. Weg. Er sagte Gesundheitsprobleme. Er hat die uns allein gelassen. Jérôme Savary aus Paris, der die musikalische Produktion gemacht hat, war dem nicht gewachsen. Der spricht ja gar kein Deutsch, sich da regiemäßig einzusetzen. Und wir wurden sozusagen allein gelassen. Und in dem Jahr starb Marlene Dietrich. 2 Monate vor der Premiere starb sie, wurde hier beerdigt auf dem Friedhof und alle wollten natürlich Marlene Dietrich, aber das war ja nicht meine Idee war ja nicht, es als Blondine zu spielen, sondern ich wollte sie einfach nur als verrückte Junge, hatte rote Haare, war irgendwie so frech drauf und
ich fand's toll.
Und also war einfach eine andere Lola, ja. Ich wollte also absichtlich nicht die Marlene-Figur, passte ja auch nicht zu mir, ne? Nicht zu der Berliner Marlene, die spätere Marlene, weil immer so, was mir passte. Tja, das war irgendwie, die Sterne standen nicht gut, ne? Es war wirklich zum falschen Zeitpunkt die falsche Sache gemacht, ja, und in den falschen Umständen. Ab und zu passieren ja solche Sachen, ja. Und dann gab's eben Schelte dafür, aber uns hat's allen wahnsinnigen Spaß gemacht. Also ich habe richtig Spaß an der Produktion gehabt. Ich bin dann 93 nach Paris gezogen, weil ich dort engagiert worden bin für den Film Prêt-à-porter von Robert Altman. Und gleichzeitig war ich schwanger. Ich war damals mit dem David schon zusammen, den ich hier kennengelernt hatte in Berlin. Ach. Mein erster Mann, der hat damals im Chamäleon Varieté, das war eins der ersten Varieté-Clubs in Berlin Mitte. Mhm. Chamäleon, das war wahnsinnig noch damals. Also eins wirklich der ersten Varieté, vor Wintergarten, vor dem Spiegelzelt, all vor dem, der aufgemacht hat und diese Varieté-Kunst, also politische Satire, Bauchtänzerinnen, Steppen, Clowns und so weiter wieder in die Welt gesetzt hatte. Das war im Chamäleon Club. Da habe ich den David kennengelernt. Der war also einziger Ami in der Produktion und wir haben uns dann verliebt, noch zur Zeit des Blauen Engels, ne? Und dann haben wir uns entschlossen, nach Paris zu ziehen, weil ich also schwanger war und sowieso in Paris sehr viel zu tun hatte. Meine Musiker waren alle französische Musiker und musste da ein paar Monate für den Film sein. Jetzt ziehen wir mal nach Paris. Damals ich bin ja immer umgezogen, ja. Ich war ja so die Wanderseele. Und dann sind wir da nach Paris gezogen, habe ich den Film gemacht. Und dann sind wir 4 Jahre in Paris geblieben. Gleichzeitig bin ich aber dann international weiter auf Tour gewesen. Und dann sind wir nach London gezogen für Chicago. Mhm. Und ich weiß aber noch damals, dass ich also auch wieder in Berlin aufgetreten bin, schon 1994, nur 1,5 Jahre nach dem Blauen Engel. Und zwar war es damals im Friedrichstadtpalast. Mhm. Da fing die Show an und es war eine super Show. Alles Piaf-Songs, Jacques Brel und es war rappelvoll. Das Publikum hat es geliebt, hat mich so gefeiert und mir so viel Liebe gegeben. Und ganz am Schluss habe ich gesagt, danke, liebe Leute. Ihr wisst ja, es war so schwer für mich vor 2 Jahren hier. Und vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und dann habe ich einen Kloß im Hals gehabt, ja. Da konnte ich also überhaupt gar nichts sagen. Da sind mir die Tränen im Halse stecken geblieben. Und das war dann, da habe ich also fast für 2 Minuten nichts sagen können. Entweder hätte ich da jetzt losgeheult, ja, oder dachte ich, oh, es war Totenstille. Man hätte eine Nadel hätte fallen hören können. Und dann Riesenapplaus und da war die Freundschaft wieder voll hergestellt schon, auch zum Publikum in Berlin.
Und dann ging's aber nach New York. Und New York war ja auch ganz besonders, also auch am Anfang schon für dich.
Ja, genau. 1997 ging es nach New York und ich hatte aber da schon in London schon die Rolle Velma Kelly kreiert, ne, als erste Velma Kelly und habe dann da den Laurence Olivier Award gewonnen, den größten Theaterpreis, ne. Auch nie eine Deutsche hatte das vorher, dem ich ein Jahr in London gespielt hatte. Meine Güte, ja, ich war ja schon so fertig mit den Nerven, ja, also wirklich fettig mit den Nerven, ja, wie man sagt in Münster. Und dann ging es also nach New York in den Broadway und meine Güte, sind wir nach New York gezogen. Mein Mann war froh, endlich wieder nach New York, der war ja New Yorker. Gleich die Kinder, 2 Kinder mitgenommen, uns eine Wohnung gesucht und wir wollten auf jeden Fall da meine Zeit auch nach dem Broadway noch verbringen. Ich kam dann im Sommer dahin und gehe an den Times Square und da sehe ich dieses riesen Billboard am Times Square, riesengroß, nur ich, Liegeposition, ja. Und dann die Beine rund um die 42nd Street, rum, ja. Also das war, und dann habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht sein. Bitte lass mich verstecken unter die Bettdecke. Wie soll ich denn so groß sein wie dieses Billboard, ja? Wie soll ich denn da reinwachsen, ja? Sehr intimidating. Dann ging's los. Also die Produktion war ja dieselbe wie in London, selbe Choreografie. Das war dann 1 Jahr lang und dann nochmal in Las Vegas für 2 Monate mit der Cheetah Rivera. Das war auch toll. Ja, und dann war ich aber froh, als Chicago beendet war. Mhm. Nach 2 Jahren und 2 Monaten war ich wirklich abgespielt, ja. Und dann habe ich fast 1 Jahr gebraucht, um so meine künstlerische Freiheit wiederzufinden. Ich war so einprogrammiert in dieses Bob Fosse, Chicago, dieses Singen und dieser Stil, ja. Das war so klischeiert. Also ich konnte ja überhaupt nicht mehr frei interpretieren. Das war eigentlich, hat es mich fast 1 Jahr gebraucht, um meine Stimme wirklich so richtig wiederzufinden. Mhm. Auch so meine Kreativität in dem Sinne. Das war eigentlich so ein Schocker, eigentlich schicker. Obwohl es so wahnsinnig intensiv war, war es auch sehr schwierig, tagtäglich das zu machen für so lang.
Und wenn man so ein Leben auf der Überholspur führt, hast du dich da immer wieder auch zurückholen können, dieses berühmte Leben im Hier und Jetzt, dieses Carpe Diem? Oder gab es da Momente, wo du einfach wisch und weg und gar nicht mehr so richtig gelebt hast?
Also ich war nie glücklich in diesen Ensuite-Produktionen. Also das ist für mich einfach zu viel. Das, so viel zu geben, jeden Tag, das hat mir irgendwie das Leben etwas kaputt gemacht. Ja? Weil ich einfach fand, auch mit meinen Kindern damals, dass ich einfach nicht genug übrig hatte für das Leben, was mir eigentlich am wichtigsten war. Ja? Also das Familienleben. Ich war dann oft so erschöpft, dass ich das Leben in dem Sinne nicht genießen konnte, das einfache Leben. Ja, also das waren so die schwierigsten Momente. Also von Cats über Cabaret, über diese Lola-Geschichte und Chicago. Und ansonsten war mein Leben immer heute im Jetzt, das Jetzt genießen. Auf jeden Fall existenzialistischer Approach. Das heute ist das, was du hast. Mach das Beste draus. Auf jeden Fall immer. Ja. Und das habe ich, seitdem ich also auch nicht mehr so Ensuite spiele und so, ist das auf jeden Fall mein Motto. Richte dir dein Leben so ein, dass es dich glücklich macht, tagtäglich und sei dankbar für alles, das du hast. It can't get any better. Ja, so lebe ich mein Leben auf jeden Fall.
Es ist jetzt gerade so 2,5 Jahre her, da waren wir das letzte Mal hier mit einem neuen Album. Jetzt wieder mit einem neuen Album am Start. Secrets heißt es. Words by Paulo Coelho. Musik von Ute Lemper.
Also ich bin ein Fan von Paulo Coelho, habe alle seine Bücher gelesen, wirklich im Laufe der Zeit, der letzten 15, 20 Jahre.
Was fasziniert an ihm?
Jedes Buch ist eine Reise in ein alternatives Universum, das neben unserem realen Universum existiert. Eine Reise in eine alternative Sicht auf das Leben aus der anderen Perspektive, das Leben als ständige Veränderung, als philosophische Dimension, als etwas, das eben nicht unbedingt Stress ausgesetzt sein muss, sondern als innere Reise durch die Jahrhunderte, durch diese Existenzform, die wir haben, aber auch spirituelle Existenzform, die einfach über die körperliche Existenzform existiert. Das ist eigentlich immer eine Reise in eine friedliche Zone des Lebensverständnisses und hat immer wunderschöne neue Revelationen über das Leben und über Möglichkeiten, das Leben zu leben. Also Der Alchemist natürlich eins seiner bekanntesten Bücher, Brida, die Hexe von Portobello, 11 Minuten, wirklich tolle Bücher. Und mein Musikprojekt basiert auf seinem Buch Akra. Und ich hatte das gelesen auf Tour und fand es eine wunderschöne alltägliche Bibel ohne Religion. Einfach ein kleines Handbuch, mit den alltäglichen Konflikten umzugehen, wie Beziehungskonflikte, Erfolg, Misserfolg, Leidenschaft, Intuition,
Liebe
natürlich und das Wort, also Kommunikation, Tugenden, Laster. Es geht so eigentlich um alle Geschichten, mit denen wir alltäglich zu tun haben und die wir bewältigen wollen. Und es hat eine wunderschöne, natürliche Erklärung dieser Konflikte und einfach einen Wegweiser durch diese Konflikte. Und ich war dann in Australien, habe das Buch gelesen. 2 Monate später war ich in Sao Paulo, habe das Buch besprochen mit einem brasilianischen Journalisten. Und der Journalist sagt, ich bin unheimlich gut befreundet mit Paulo Coelho. Ich habe ihn schon so oft interviewt. Ich sag ihm mal, dass du ein Fan bist. Am nächsten Tag bekam ich ein E-Mail von Paulo Coelho. Ute, ich höre, du liest meine Bücher gerne. Ich höre deine Musik unheimlich gerne. Und dann fing eine Kommunikation an zwischen Paulo und mir. Und dann nach einigen Monaten habe ich ihm vorgeschlagen, ein Musikprojekt aus Accra zu machen, weil das so wunderschöne Kapitel hatte. Ich habe dann die Perlen aus dem Buch herausgesucht, habe sie etwas poetisiert, in eine Liedform reingesetzt, habe ihm diese Texte vorgeschlagen, damit er sie also befürwortet. Er hat sie befürwortet, hat gesagt, go for it, schreib die Musik. Und dann 6 Monate später hatte ich die Musik fertig und habe sie dann auf CD aufgenommen.
Und es ist ja auch eine ganz besondere Art der Musik.
Ja, die Musik ist eigentlich World Music. Ich habe sie schon wirklich in den Rahmen dieser Reisen gesetzt, die Paulo auch immer in seinen Büchern begeht. Eine Abenteuerreise durch den Nahen Osten, Nordafrika, Palästina, Tunesien, Elemente der Musik aus diesen Welten mit arabischen Gitarren und exotischen Instrumenten aus dieser alten Wortwelt, aber auch natürlich als Hommage an Paulo brasilianische Elemente des Bossa Novas, aber auch natürlich meine Welt drin, französische Elemente, westliche Elemente des Chansons, die ich auch liebe. Und es ist wirklich eine Weltenreise, diese CD und dieser Liederzyklus. Ja, ich versuche wirklich abenteuerlich zu sein.
Großartige Musiker auch rausgesucht.
Ja, ganz tolle Musiker mit exotischen Meister der Instrumente, dieser alten Instrumente, die auch wirklich gar nicht teilweise mehr existieren heutzutage. Und da habe ich schon ordentlich herumgeschaut und versucht, diese originalen Meister dieser Künste zu finden. Und Gil Goldstein hat Streicherarrangements geschrieben, der ein Etablissement ist in der Jazzwelt, der mit den Großen von Miles Davis bis Chick Corea und Pat Metheny gearbeitet hat und selbst auch Akkordeon spielt auf der Platte. Ja, das ist schon eine abenteuerliche Platte, die einen so richtig hoffentlich mitnimmt auf eine Reise.
Gehen wir doch ruhig gerade mal ein paar Songs durch. Fire zum Beispiel.
Feuer, das ist, also es geht um die Intuition, dass man an dieser Flamme der Kindheit dranbleiben sollte, um das Leben einfach besser genießen zu können. Das heißt also, diese Urflamme, die in jedem Kind ja brennt, ja, der Begeisterungsfähigkeit und auch der Traurigkeit und diese Möglichkeit, alles das einfach in sich zu halten und nicht dann durch das Erwachsenwerden immer zu zensieren, dass man diese Gefühle nicht mehr zeigen darf und soll, weil sie nicht zivil sind und nicht in dieses Konzept Erwachsensein reinpassen, sondern einfach diese Klarheit und Direktheit des Kindseins in sich trägt.
Das ist ja auch das Motto von Max Reinhardt.
Absolut, die Kindheit soll in der Tasche bleiben. Ja, das hat mich immer schon fasziniert. Ich habe ja auch am Reinhardt-Seminar studiert, damals Schauspiel, am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Die Philosophie, die ich auch immer noch in meinen Taschen trage, deswegen habe ich auch viele Kinder selbst gemacht, weil wenn man selbst Kinder hat, bleibt man immer an dieser Flamme dran.
Success ist ein weiterer Song, Konsequenz der Leidenschaft.
Ja, Success, also er sagt, der Paulo sagt, der Erfolg liegt also nicht, beruht nicht auf der Anerkennung von anderen, sondern es ist doch nur etwas, wie du selbst dein Leben gestaltest und wie du meinst, dass du also es geschafft hast, dein Leben so einzurichten, wie es sich eben gut anfühlt, ja, und friedlich anfühlt und dass du abends einfach schlafen kannst mit einem Gefühl von, dass das Leben sitzt an der richtigen Stelle, ich bin mittendrin und mit allem irgendwie in Frieden, auch wenn Situationen des Stresses und Druck und so weiter, dem kann sich ja keiner entziehen. Aber doch, dass du einfach, dass dein Leben irgendwie in dem Sinne gemeistert hast, weil du dein eigener Herr bist.
Auch ein sehr schöner Song, wie ich finde, Beauty.
Die Schönheit, ja. Ja, die einfach in der Diversität und in der Vielfältigkeit existiert.
Das ist ja auch in gewisser Weise so eine Huldigung an die brasilianische Heimat, ne? Von Coelho?
Ja, ich habe das als Bossa Nova gemacht. Mhm. Ja. Ja, gut, weil natürlich die Brasilianer unglaublich schön feiern.
Lebensfreude pur.
Ja, und die brasilianische Musik hat halt einfach eine unglaubliche Lebensexpression und ein Tanz ist dabei, ja, dass man einfach durch das Leben tanzen kann und diesen unglaublichen, friedlichen Rhythmus des Bossa Novas einfach in seinem Körper fühlt. Ja, das nimmt einen ja so mit.
Genau, und dazu passt natürlich auch der Song Movimento, eben Bewegung. Oh ja, alles ist in Bewegung.
Ja, und alles ist ständig in der Evolution. Ja, das Festhalten ist eine schwierige Sache, weil man muss einfach versuchen, sich da frei zu machen von diesen Dingen, die sich einfach doch durch die Zeiten ändern, mit dem Lauf der Dinge gehen, mit den Veränderungen im Leben gehen. Und wenn man sich mal trennen muss von gewissen Dingen, die einfach einem nicht gut tun, dann wäre es schön, mit dieser Trennung im Frieden zu leben und sie einfach als Abstinenz zu und als vergangenes Kapitel zu akzeptieren.
Ute Lemper, alles Gute und weiter viel Erfolg.
Dankeschön.